Ab jetzt könnt ihr auf eine persönliche Vendetta gehen, wenn euch auf Kununu jemand eine falsche Bewertung gibt. Zumindest dann, wenn ein neues Gerichtsurteil rechtskräftig wird, über das wir heute in unserer Folge vom HR-Briefing sprechen werden. Es geht darum, dass Kununu womöglich bald Klarnamen rausgeben muss, wenn der Verdacht besteht, dass eine Bewertung nicht authentisch ist. Und wir sprechen natürlich darüber, was das für HR bedeuten wird. Außerdem sind die 90er zurück im Bewerbungsprozess. Es wird ein bisschen wie bei Herzblatt, falls ihr das überhaupt noch kennt, mit einem Trend namens Blind Recruiting. Wir fragen uns, wie ein vollkommen anonymisierter Bewerbungsprozess aussehen kann und welche Hindernisse es dabei geben könnte. Also nicht verpassen und los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem HR-Briefing, wie immer mit mir, Marvin Groß-Kortenhaus und Susanne Schlossbauer. Hi Susa.
Hallo.
Und ja, es ist im Internet schon länger bekannt, dass immer mehr Klarnamen eingesetzt werden. Die Anonymität sinkt so mit der Zeit ein bisschen im Internet und darum geht es auch in unserer ersten HR-Hot Topic.
HR Hot Topic.
Und zwar geht es da um Kununu, das euch ja ein Begriff sein dürfte, nämlich die Plattform, wo man Unternehmen bewerten kann und wo ihr wahrscheinlich sehr viel Zeit damit verbringt, ein bisschen Community-Management oder nicht Community-Management, sondern Alumni-Management zu betreiben. Und hier gab es vom Oberlandesgericht Hamburg jetzt eine Entscheidung im Eilverfahren, dass also Kununu Klarnamen herausgeben muss, wenn anonyme Bewertungen von Arbeitgebern angezweifelt werden. So, das Ganze soll Arbeitgebern dabei helfen, zu beweisen, wenn es sich um fälschliche Bewertungen handelt. Also erstmal so ganz grundlegend, nicht unbedingt nur negative Bewertungen, sondern dann vor allen Dingen falsche Bewertungen. Denn manchmal passiert es eben, und vielleicht ist euch das ja auch schon mal passiert, dass ihr da Bewertungen bekommt, wo ihr nicht wisst, von wem könnte das sein und dann anzweifelt, ob diese Person überhaupt bei euch gearbeitet hat. Kununu hat, das würde ich jetzt sagen, auch zu erwarten, da Revision gegen eingelegt, weil aus deren Ansicht, also Kununus Ansicht, es da einen Widerspruch gibt zwischen der bestehenden Rechtsprechung und eben auch der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung. Also kann man so ganz allgemein sagen, dass sich hier das Recht auf Datenschutz und das Recht auf Anonymität der UserInnen so ein bisschen gegenüberstehen und da eben wurde jetzt die Entscheidung getroffen, in diesem Fall, dass Kununu die Daten herausgeben muss und dass da eine personenbezogene Prüfung durchgeführt werden darf, ob diese Personen wirklich im Unternehmen gearbeitet haben oder nicht. Genau, das Ganze wird also noch geprüft, wie schon gesagt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber so eine erste Entscheidung ist natürlich auch immer was man mal auf dem Schirm haben sollte. Vielleicht nochmal ein paar Fakten zu Kununu. Susa, ich war ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt, wie groß oder wie viele Bewertungen Kununu wirklich hat. Magst du mal schätzen, 2023, wie viele, ich gebe es schon mal vorweg, Millionen Bewertungen gab es bei Kununu?
Okay, jetzt erwischst du mich echt auf dem kalten, nee, nicht auf dem kalten Fuß, auf dem falschen Fuß heißt es. Angstschweiß. Ich würde mal sagen, vielleicht 15 Millionen.
Fast. Da hast du Kununu noch ein klein bisschen größer gemacht, als sie sind. Also es sind tatsächlich knapp 9 Millionen, also 8,8 Millionen Bewertungen letztes Jahr auf Kununu erschienen. Ich weiß gar nicht, in welchen Märkten die überall aktiv sind. Auf jeden Fall ganz Dach, glaube ich. Und dementsprechend also wirklich trotzdem ganz, ganz viele Bewertungen, die da eingehen. Und jetzt eben gab es da einen Düsseldorfer Rechtsanwalt und der hat ja im Auftrag eines Klienten dann oder Mandanten, sagt man bei Anwälten, ne, in Auftrag eines Mandanten das eben angefochten und da jetzt in erster Instanz erstmal Recht bekommen. Bisher ist es so, dass Kununu in solchen Fällen nur anonymisierte Informationen herausgibt, also einen anonymisierten Tätigkeitsnachweis zum Beispiel oder einen anonymisierten Bewerbungsnachweis, je nachdem, was da also bewertet wurde in dieser Bewertung und daraus aber der Klarname nicht ersichtlich ist. Und das bedeutet also, ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, mir persönlich noch nie, aber dass UserInnen wirklich kontaktiert werden von Kununu, wenn die Bewertung angezweifelt wird und dann muss man sich eben ja beweisen sozusagen, dass man wirklich da gearbeitet hat oder dass man sich da wirklich beworben hat. Wie könnte man das machen, Susa?
Das ist eine Frage für dich.
Wir machen halt mal Fragerunde, ist so ein bisschen wie Frontalunterricht.
Gott sei Dank habe ich tatsächlich auch was dazu gelesen und kann dir deswegen das auch so ein bisschen beantworten.
Sehr gut.
Ja. Also gerade mit dem Tätigkeitsnachweis, das sind natürlich dann Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse, auch sowas wie eine Lohnabrechnung, also ein Lohnzettel könnte das sein, wo einfach die Daten des Beschäftigten draufstehen und des Arbeitgebers und beim Bewerbungsprozess. Ja, ich meine, du hast es schon ein bisschen genannt, Bewerbungsmails, vielleicht auch mal ein Screenshot aus dem aus dem E-Mail-Postfach oder von LinkedIn oder weiß ich nicht, also irgendein Nachweis, dass man in Kontakt war.
Genau, man muss es irgendwie nachweisen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich wusste gar nicht, dass das passiert, ehrlich gesagt, aber fand ich auch spannend. Kununu versichert dabei, dass keine personenbezogenen Daten herausgegeben werden und also diese Daten eben nur für die interne Bewertung der Richtigkeit durch Kununu gedacht sind. Und falls Kununu dann wirklich gerichtlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet wird, werden diese Stand jetzt vorher anonymisiert. Also das Ganze soll aktuell DSGVO-konform ablaufen und selber dazu schreibt Kununu, die Anonymität unserer NutzerInnen hat für uns oberste Priorität und wir möchten damit sicherstellen, dass auf Kununu authentische Bewertungen zu finden sind.
Ja, macht ja auch Sinn. So, jetzt wollen wir uns natürlich auch anschauen, was dieses Urteil, wenn es denn dann rechtmäßig in Kraft treten würde, tatsächlich auch für Arbeitgeber bzw. für HR bedeuten könnte. Einerseits, haben wir natürlich jetzt schon gehört von Marvin, könnten Unternehmen dann rechtlich besser gegen falsche Bewertungen vorgehen. Aber, und das ist eben ganz, ganz wichtig, diese Klarnamen würden nur nach einer gerichtlichen Aufforderung rausgegeben werden. Das heißt, ihr müsstet da erstmal vor Gericht ziehen, ihr müsstet eure HR-Kapazitäten dann einfach auch auf so ein Verfahren ausrichten und das ist natürlich bei irgendwelchen Kleinigkeiten wahrscheinlich nicht möglich. Wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz anschauen, was gibt's denn so für Vorteile, was gibt's für Nachteile für Unternehmen? Einerseits natürlich, dass man negative Bewertungen, die nicht der Wahrheit entsprechen, aktiv angehen kann. Ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Unternehmen, ganz, ganz vielen Unternehmen Dorn im Auge, wenn sie einfach sehen, da hat jemand, der vielleicht wütend aus dem Arbeitsverhältnis rausgegangen ist oder der vielleicht irgendwie im Bewerbungsprozess nicht auf die beste Art und Weise sich verabschiedet hat, wenn diejenigen dann einfach auf Kununu gehen und so ragen, sage ich jetzt mal. Und das heißt natürlich auch, dass sich eure Wahrnehmung nach außen, eure Employer-Brand durch so ein Urteil verbessern könnte, einfach weil die Menschen da einfach auch eine Awareness dafür haben, dass sie jetzt nicht alles raushauen können auf Kununu, was sie vielleicht gerade in dem Moment loswerden wollen. Es könnte allerdings auch bedeuten, dass Bewerbungen insgesamt weniger authentisch werden, weil einfach nicht mehr alles gesagt wird, was man vielleicht auf dem Herzen hat und dass vielleicht dann auch positive Bewertungen ein bisschen weniger überzeugend wirken können. Das ist jetzt allerdings nur eine Mutmaßung. Das muss überhaupt nicht heißen, dass das auch so sein wird. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Mitarbeiterseite an, die Mitarbeitendenseite. Welche Nachteile hat denn weniger Anonymität für Angestellte? Natürlich könnte es auf der einen Seite sein, dass Mitarbeitende ein bisschen Angst bekommen, Missstände ehrlich zu benennen, wenn sie noch im Unternehmen sind, dass es ihnen da einfach unwohl dabei ist oder auch, dass ehemalige Mitarbeitende Sorgen vor Konsequenzen fürchten könnten. Gerade wenn es sich um sehr, sehr kleine Branchen handelt. Also es gibt ja manche Branchen, die wirklich so überschaubar sind, dass jeder jeden kennt. Da heißt es dann, man sieht sich immer zweimal. Und wenn dann rauskommt, dass jemand vielleicht mal eine falsche Bewertung geschrieben hat und der Klarname bekannt ist, dann ist das natürlich ein ganz großes Problem für den weiteren Karriereweg auch womöglich. Außerdem drohen natürlich rechtliche Konsequenzen, wenn sich herausstellt, dass die Bewertungen, die man da abgegeben hat, nicht wahrheitsgemäß verfasst wurden. Oder wenn man auch einfach keine überzeugenden Beweise anführen kann. Und also ich persönlich finde gut, dass es die Möglichkeit gibt, da rechtliche Konsequenzen anzugehen. Ich finde, man sollte nicht sich auskotzen auf irgendwelchen Plattformen, nur weil man es eben gerade kann, sondern einfach auch im Hinterkopf haben, wenn ich hier irgendwelche Anschuldigungen vorbringe, die dann vielleicht irgendwie einen Tatbestand von Verleumdung oder übler Nachrede oder so erfüllen, dass ich dafür auch einfach Beweise haben muss. Also ich finde, das ist eigentlich durchaus positiv. Und damit würde ich das Thema jetzt auch abrunden, Marvin.
Ja, ich habe noch eine Frage.
Du hast noch eine Frage, okay.
Mich würde wirklich mal interessieren, was hat das für einen Mehrwert für Unternehmen, wenn die Namen kennen? Also warum reicht nicht die Information, Kununu wird das prüfen, prüft das und wenn die feststellen, okay, die Person hat da nicht gearbeitet, dann wird die Bewertung gelöscht entsprechend. Wozu braucht man den Klarnamen? Aus Rache?
Na, das hoffe ich doch jetzt nicht, dass dann da irgendwelche Rachegedanken oder so noch Teil des Ganzen sind. Vielleicht ist es einfach eine Möglichkeit, mit dieser Person dann einfach nochmal in Kontakt treten zu können, schauen zu können, was ist denn da schiefgelaufen. Ich weiß es nicht. Ich finde, an und für sich auch würde das reichen, wenn Kununu das kennt.
Also sagt uns das gerne mal, ob ihr das interessant findet, dann wirklich den Klarnamen rauszufinden vielleicht und was euch das bringen würde, was ihr dann damit machen würdet oder warum ihr das rechtlich einklagen würdet vor allem. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass man den immer bekommt, sondern unter welchen Umständen würdet ihr rechtlich den Klarnamen einklagen? Und was würdet ihr dann mit der Info machen? Das würde mich mal interessieren, wenn ihr da Beispiele habt oder so oder euch was einfällt, dann gerne und jetzt mal vielleicht schon mal in die Mitte des Podcasts eine E-Mail an hr-personio.de zum Beispiel oder irgendwo hier in die Kommentare in eurem Podcast-Player, wenn dass da die Funktion gibt.
Ganz genau. Also hier schon mal Engagement hoch, bitte. Wir haben jetzt gerade über das Thema Anonymität gesprochen und das ist auch ein Thema bei unserem nächsten HR Mindset. Da geht es nämlich um Blind Recruiting.
HR Mindset.
Genau, denn Anonymität kann ja auch im Recruiting-Prozess eine ganz, ganz große Rolle spielen. Das Thema Blind Recruiting, vielleicht habt ihr es auch schon mal unter dem Begriff Blind Hiring kennengelernt. Das ist Teil einer Diversitäts- bzw. DEI-Strategie. Nochmal kurz zur Erinnerung, DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Genau, und das soll zu einem gerechteren Recruiting-Prozess führen. Unternehmen müssen oder können natürlich auch nicht den gesamten Recruiting-Prozess jetzt blind führen. Das ist ja ein hochgradig persönlicher Prozess, würde ich mal sagen. Aber zumindest Teile davon können durchaus durch Anonymisierung diverser werden. Und um den Arbeitsaufwand da jetzt auch so klein wie möglich zu halten, sind natürlich technische Lösungen notwendig. Und da schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer an. Also nochmal hier als kleiner Fact-Check für euch. Bestimmte Faktoren wie das Geschlecht, die Ethnie oder sogar ein regionaler Akzent können sich negativ auf die Chancen von Kandidaten und Kandidatinnen im Recruiting auswirken. Die Info ist ja nicht neu. Schwedische Forscher haben zum Beispiel 2012 herausgefunden, dass bei anonymisierten Bewerbungen mehr Frauen und ethnische Minderheiten für Vorstellungsgespräche ausgewählt wurden.
Genau, und ich habe dazu auch nochmal eine andere Studie gelesen, also quasi andersrum, Susa, und das war eine Studie des Center for Social Investigation der Uni Oxford, so, um mal wieder was für unsere Aussprache und für unseren Aussprachepreis zu tun, von 2019, und die kam zu dem Ergebnis, dass Bewerberinnen und Bewerber, die einer ethnischen Minderheit angehören, 60% mehr Bewerbungen schicken müssen, um eine positive Antwort zu erhalten. Verglichen in dieser Studie eben mit weißen britischen Bewerberinnen und Bewerbern, fand ich auch krass. Also 60% ist quasi nochmal ein bisschen andersrum gerechnet, aber beide Studien sagen, es ist eben schwieriger für Leute aus Minderheiten, so ganz allgemein, und Frauen.
Ist auf jeden Fall eine Hausordnung. Und deswegen finde ich das super spannend, dieses Konzept Blind Recruiting. Das ist ja ein Prozess, in dem wirklich alle persönlichen Informationen der Bewerbenden, die zur Diskriminierung führen könnten, ausgeblendet werden. Name, Alter, Hautfarbe, Herkunft, Muttersprache. Fand es übrigens witzig, dass auch regionale Akzente da anscheinend mit dazu fallen. Marvin, hast du eigentlich einen Dialekt? Sprichst du Dialekt?
Ich könnte Berliner, wenn ich wollte. Aber sonst, ja, könnte ich.
Könntest du? Nee, ich könnte leider gar nicht. Ich bin zwar in Bayern aufgewachsen, aber nie. Also wenn ich,
du bist doch Urbayern.
Ich weiß, aber wenn ich anfange, bayerisch zu sprechen, dann werde ich hier nur ausgelacht.
Gucken alle, gucken.
Ja, ja.
Okay.
Dann werde ich gedisst.
Nee, also ich glaube, ich könnte schon Berlinern, ohne dass ich negativ auffallen würde. Ja. Also in Berlin zumindest nicht, sonst überall anders natürlich schon. Und da ist es dann zum Beispiel also auch so mit einem Berliner Akzent, oder ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten, die zum Beispiel aus Sachsen kommen oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass man da größere Schwierigkeiten hat, weil die Dialekte ja schon so ein bisschen vorurteilsbelastet sind.
Absolut.
Würde ich mal behaupten.
Absolut. Ja, in diesem Blind Recruiting Prozess werden natürlich dann auch nur die Infos anonymisiert, die nicht relevant für Qualifikationen sind. Ich denke, das versteht sich von selbst. Also die Skills selber bleiben natürlich in der Bewerbung drin. Viele Unternehmen führen auch schon die erste Stufe des Recruiting-Prozesses blind durch, zum Beispiel durch anonymisierte Lebensläufe, anonymisierte Anschreiben. Die meisten lernen allerdings ihre Kandidaten und Kandidatinnen im Interview später persönlich kennen. Diesen Ansatz, wo man zuerst anonymisiert sich die Lebensläufe und Anschreiben anschaut und danach die Person kennenlernt, nennt man in den USA übrigens Blind Then See. Und der Hintergrund dahinter soll einfach sein, dass der Unconscious Bias vermieden wird, also diese unbewusste Voreingenommenheit, die man vielleicht hat, die man aber gar nicht so von sich selber erkennen würde.
Ich hatte jetzt im Rahmen der Vorbereitung nochmal irgendwie nach Beispielen gesucht in Deutschland und habe eins gefunden von ID Süd zum Beispiel, die 2017 auf der Kölner Jobmesse blinde Vorstellungsgespräche in so einer Art Blackbox durchgeführt haben. Ich habe mir das ein bisschen vorgestellt wie in der Kirche, wenn man zur Beichte geht, nur noch dunkler.
Oder
so in etwa kann man sich das vorstellen.
Oder ja, wie bei Herzblatt, so hinter so einer Wand. oder?
Das könnte.
So Kalb, das da kommt noch dann Kalb Pflaume und stell dich ein danach.
Ja, welcher Kandidat soll es sein?
Eins, zwei oder drei, ja.
Ja, fände ich auch mal schön. Und dann bei den Wirtschaftsprüfern von EY gab es 2023 in Österreich eine Veranstaltung, die hieß Recruiting in the Dark, und auch da wurde ein Blind-Ansatz erfolgt. Also es gibt ja schon ein paar Beispiele, aber ich würde sagen, jetzt erstmal noch nicht über alle Maßen, zumindest so, dass Unternehmen damit jetzt irgendwie, ja, irgendwas darüber sagen. Vielleicht ist das auch schon so übergegangen in die DNA der Recruiting-Abteilung von vielen Unternehmen, dass man da gar nicht mehr drüber redet, aber ich würde es bezweifeln. Ich habe mich auch gefragt, kann eigentlich der ganze Prozess komplett blind stattfinden? Und bin da tatsächlich auf eine ukrainische Unternehmensberatung getroffen, die heißt CFC Big Ideas, und die zieht das Konzept wirklich stringent durch, von Anfang bis Ende, und die RecruiterInnen erfahren wirklich erst, wie die KandidatInnen aussehen, heißen oder wie die Stimme klingt, wenn die Stelle bereits angeboten wurde. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also man kriegt erstmal Lebensläufe und Anschreiben, dann werden die identifizierbaren Infos entfernt und dann folgt das digitale Vorstellungsgespräch, wo man dann eben über eine technische Lösung die Stimme verzerrt. Es gibt einen statischen Avatar in dem Videocall sozusagen, und dann werden so die Interviews geführt, und dann gibt es Vor-Ort-Interviews, aber auch da wieder sind Gesicht und Stimme nicht erkennbar, wo ich mich dann auch frage, warum macht man denn Vor-Ort-Interviews? Achso, weil danach kann man sich direkt vielleicht sehen, wenn dann der Vertrag durch so einen Schlitz geschoben wird oder so, das kann natürlich sein. Aber sonst hätte ich gedacht, hätte man den letzten Schritt ja dann vielleicht auch noch digital machen können. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch ein sehr, sehr extremer Fall, dass man alle Bewerbungsrunden quasi blind durchführt. Aber ich sag mal, die ersten Bewerbungsrunden in Anführungszeichen blind durchzuführen, kann natürlich theoretisch auch dazu führen, dass man einen diverseren Kandidatenpool erhält, also dass sich vielleicht da auch erstmal mehr Leute drauf bewerben, weil man ja auch als Unternehmen signalisiert, ich nehme das ernst und ich interessiere mich dafür sozusagen. Und dann am Ende, dass man dann mit den Kandidatinnen und Kandidaten wirklich weitergeht, die aufgrund ihrer Kompetenz eben überzeugt haben und eben nicht aufgrund einer, wie du es so schön genannt hast, was war das deutsche Wort dafür, unbewusste Voreingenommenheit der Leute, die Gespräche führen, wovon man sich ja eben, weil es unbewusst ist, nicht gänzlich befreien kann.
Genau. Und jetzt wollen wir uns natürlich noch mal ganz kurz anschauen, wie HR denn so sensible Informationen aus einer Bewerbung tatsächlich auch ausblenden kann. Also wie sieht das alles in der Praxis aus? Es gibt auf jeden Fall schon Tools, die irrelevante Informationen ausblenden können. Die meisten sind allerdings kostenpflichtig. Und ja, das Gute natürlich ist für euch, dass ihr dann da weniger Arbeit mit der Bewerbung habt. Was ihr aber auch machen könnt, ist, dass ihr zum Beispiel die Stellenanzeigen schon von vornherein so formuliert, dass ihr sagt, okay, diese Informationen bitte nicht mitsenden. Bitte schickt mir kein Foto. Bitte sag mir nicht, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Genau, also das ist so die zweite Möglichkeit, dass man wirklich die Verantwortung auf Bewerbende überträgt. Das ist allerdings super fehleranfällig. Vielleicht hat es dann einer nicht richtig gelesen und schickt alles an Informationen mit. Und was machst du dann, wenn du das quasi auf der einen Seite hast, Leute, die alle Informationen gegeben haben, und dann hast du ein paar Leute, die keine Informationen gegeben haben? Du kannst ja nicht wirklich miteinander vergleichen. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel, eine Recruiting-Landing-Page zu erstellen, die schon von vornherein eine Maske hat, in der nur relevante Informationen abgefragt werden. Also zum Beispiel gar nicht nach Geschlecht fragen, vielleicht die Vornamen, den Nachnamen, einfach alles weglassen. Oder man könnte auch, ja, statt Video-Interviews, was man ja in meisten Unternehmen vielleicht im Recruiting-Prozess macht an der einen oder anderen Stelle, könnte man Telefoninterviews durchführen. Und da gibt's dann auch entsprechende Tools, die Stimme verändern. Ich persönlich finde das ein bisschen strange. Ich stelle mir da so ein Darth Vader-Stimme dann vor, mit der man spricht. Weiß nicht, wie angenehm das dann ist, aber vielleicht kann ich mir das so einfach nicht richtig vorstellen. Außerdem gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Blindinterviews mit schriftlichen Fragen und Antworten durchzuführen oder sich die Antworten auch einfach vorher aufnehmen zu lassen und dann eben nochmal durch so eine Software durchzuschicken, die alles nochmal anonymisiert, den schönen Berliner Akzent rausnimmt und so weiter. Also ich frage mich dann natürlich, da könnte ja dann auch ein Teil der Persönlichkeit verloren gehen, weil viele sich ja auch über ihre Stimme definieren, vielleicht eine bestimmte Klangfärbung haben, vielleicht besonders enthusiastisch sprechen, bestimmten Singsang in der Stimme haben.
Stolz auf ihren Dialekt sind.
Ganz stolz auf ihren Dialekt sind, genau. Und ja, da es ist ja auch wichtig, also für manche Positionen ist es ja auch wichtig, so die Person an der Stimme vielleicht schon mal zu messen, sage ich jetzt mal, Leute, die mit Sprache arbeiten im beruflichen Kontext, die in der Kommunikation arbeiten. Aber solche Soft Skills können dann zum Beispiel, oder auch die Persönlichkeit können dann zum Beispiel durch Persönlichkeitstest ergänzend ermittelt werden. Trotzdem wird im Recruiting-Prozess nach wie vor der persönliche und menschliche Faktor super wichtig sein. Sympathie, Auftreten, Charme ist natürlich etwas, was man jetzt nicht anonymisieren kann und auch nicht sollte, weil du möchtest ja dann auch Personen in deinem Unternehmen haben, die da auch gut reinpassen.
Ja, ich, also Susa, mal nochmal eine offene Frage an dich. Siehst du da irgendwelche Probleme, wenn Unternehmen das so durchführen, so einen Blind Recruiting-Prozess? Oder sagst du, ja, sollten alle jetzt machen?
Also ich finde das auf der einen Seite natürlich positiv. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, was positiv dran ist. Was ich problematisch finde, ist, wenn man, ja, dass man nicht bewusst unterrepräsentierte Personengruppen auswählen kann. Also Beispiel, wir sagen, wir haben, also wir zum Beispiel im Marketing haben eine 80-prozentige Frauenquote. Wir hätten jetzt aber gerne, dass sich das ein bisschen mehr ausgleicht, dass wir vielleicht 50% Männer, 50% Frauen haben. Dann, das geht ja dann nicht. Also du kannst nicht bestimmte, ja, aufgrund des Geschlechts dann bestimmt heiern, sondern du musst es halt dann so machen, wie die Anonymisierung dir das erlaubt. Und du weißt ja dann auch im Endeffekt gar nicht, wen du da einstellst. Oder wenn du sagst, wir möchten mehr altersdivers rekrutieren. Wir haben total viele, viele junge Leute im Team. Wir hätten jetzt gerne mal jemanden Ü50. Das kannst du auch nicht machen. Also ich finde, das, da stellt man sich dann an der anderen Stelle vielleicht wieder ein Bein. Wobei es ja eigentlich die Diversität verbessern sollte. Aber ja, kann eben auch nach hinten losgehen dann.
Ja, das sehe ich auch. Das ist ein super Punkt, dass man da nicht mehr aktiv gegensteuern kann. Ich habe mich auch gefragt, wollen das die BewerberInnen überhaupt? Also, oder macht das den Prozess dann einfach irgendwie weniger effektiv? Ne? Also hat man dann vielleicht eine geringere Hiring-Quote zum Beispiel oder braucht mehr Bewerbungen auf eine Stelle, damit man dann letztlich auch jemanden einstellen kann. Wenn man eben so einen, sage ich mal, ja doch künstlich verkompliziert, also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern der ist ja sozusagen künstlich komplizierter gemacht, als er sein müsste durch das ganze Abdunkeln und Stimmverzerren und so. Ob das sich dann auch negativ auf den ganzen Prozess auswirkt, das würde ich mich auch mal fragen. Und dann so eine ganz große Frage, bringt das jetzt mehr als Weiterbildungen von den Mitarbeitenden, gerade vielleicht auch im Recruiting-Bereich oder auch für die Hiring-Manager oder Diskurs einfach im Unternehmen oder vielleicht eine entsprechende Unternehmenskultur auch zu etablieren oder entsprechende Vorgaben zu machen zum Beispiel? Also wo hilft man dem Unternehmen und damit ja auch der Gesellschaft dann mehr mit? Indem man das jetzt forciert über einen sehr komplizierten Prozess oder indem man vielleicht eher ein bisschen organisch dafür sorgt, dass man das so ein bisschen mitbringt. Ja. Aber dann, ja, unconscious bias ist immer schwierig, also auf jeden Fall.
Mir ist nur gerade noch eingefallen, vielleicht macht das auch einfach den Prozess ein bisschen unangenehmer für die Bewerbenden. Also ich habe mir gerade überlegt, wie das wohl für mich gewesen wäre. Ich bin noch persönlich bei Personio rumgeführt worden. Weiß nicht, ob das inzwischen immer noch so ist, aber ich bin auf jeden Fall durch eine komplette Office-Tour habe ich bekommen. Ich habe den Office-Hund kennengelernt damals und sonst was, bevor ich einen Vertrag vorgelegt bekommen habe. Wie würde das unter diesen Umständen funktionieren? Ich meine, muss man sich dann irgendwie eine Kapuze aufsetzen?
Hunde werden nicht verpixelt und können mit ihrer normalen Stimme im Gespräch sein.
Ja, oder aber wenn man durchs Büro geführt wird, muss man sich dann irgendwie eine Maske aufsetzen, muss man sich eine Sonnenbrille aufsetzen, muss man, keine Ahnung, nicht eine Perücke tragen. Irgendwie komisch, oder? Also ich finde auch, es klingt noch so ein bisschen oder fühlt sich noch so ein bisschen gezwungen alles an. An und für sich finde ich die Idee dahinter sehr positiv. Ich glaube nur, sie muss noch ein bisschen ausgeformt werden.
So, vielleicht mit AI. Dann werdet ihr auf jeden Fall wieder hier bei uns davon hören, wenn es jetzt dann Blind Recruiting mit AI zum Beispiel gibt, wo das dann alles viel einfacher funktioniert, sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid. Und ich gucke mal auf die Uhr, Susa. Ich hätte gern noch weiter mit dir geplaudert, aber ich glaube, wir müssen Schluss machen für heute.
Ich glaube auch. Leider.
Dann sage ich dir einmal Tschüss. Ich sage euch Tschüss und dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Wir freuen uns. Ciao.